Smarter Service Talk.
Das ist wieder der Smarter Service Talk und heute habe ich einen besonderen Gast, den Marco Cardinale, CTO von Karcher. Hallo Marco.
Hallo Bernhard, danke für die Einladung.
Marco, wir wollen heute über smarte Geschäftsmodelle in der Reinigungsindustrie sprechen. Aber bevor wir das tun, stell dich doch mal als Person vor. Was ist dein Job bei der Karcher? Wofür musst du sozusagen deinen Kopf hinhalten?
Ja, wie gesagt, ich bin der CTO der Karcher Gruppe und in der Verantwortung in der Produktentwicklung tätig und auch im Produktmarketing. Und wir sind so aufgestellt, dass wir im Prinzip 4 große Geschäftsbereiche haben, die bei mir in der Verantwortung sind. Und dort findet eben die gesamte Produktentwicklung weltweit statt, bis hin zum Go-to-Market. Sprich, die Produktvermarktung ist ja noch mit dabei. Und ja, man kann die Überschrift sagen, wir sorgen dafür, dass Karcher führend bleibt mit kundengerechten Innovationen, die den Marktnerv treffen.
Jetzt wollen wir heute ein bisschen über diese Entwicklungsreise von smarten Produkten und Services bei Karcher sprechen. Und der erste Schritt in so einer Reise ist natürlich überhaupt mal neue Optionen, Chancen zu entdecken. Wie macht ihr das? Wie identifiziert ihr bei Karcher neue Potenziale für smarte Services?
Also wir haben da natürlich viele, ich sag mal, Instrumente, Tools, die daraufhin abzielen, aber am Ende beginnt alles beim Kunde. Das heißt, wir beschäftigen uns intensiv mit unseren Kunden und es ist eben nicht der eine Kunde. Also wenn wir den B2B-Bereich nehmen, haben wir 12 unterschiedliche Zielgruppen. Also eine ist der Gebäudedienstleister beispielsweise, das andere Zielgruppe ist Agriculture, Landwirtschaft und im Prinzip unterscheiden wir diese 12 Zielgruppen auch in ihren Anforderungen und auch in ihren Reinigungsprozessen. Und dort setzen wir in der Regel an. Das heißt, wir gehen mit Teams weltweit raus, beobachten Kunden, interviewen Kunden, schauen, wie die Reinigung heute abläuft, was sind Pain Points, was sind Themen, die verbessert werden können. Und dann identifizieren wir sogenannte Bedürfnisfelder in der Regel. Und aus diesen Bedürfnisfeldern werden Produktkonzepte abgeleitet und auch gegeneinander abgetestet. Und so entstehen dann in der Regel immer konkreter werden, wie in so einem Funnel, am Ende auch, ich sag mal, ja, Lastenhefte für konkrete Lösungen, die sowohl physischer Art sein können als auch digitaler Art. Das ist so der Prozess, den wir dadurch laufen. Dass wir weltweit vertreten sind, in über 80 Ländern mit eigenen Gesellschaften, wo wir immer sehr viele Insights bekommen.
Ja, das ist natürlich idealtypisch. Ich habe vor 2 Wochen habe ich mit Miele gesprochen, die mir dann berichteten, dass sie also mit Design Thinking Methoden arbeiten. Das heißt, User Research spielt eine Riesenrolle. Wenn wir jetzt so ein konkretes Themenfeld gegen wie die Reinigung, Gebäudereinigung, was begegnet einem denn da eigentlich so an Herausforderungen, Fragestellungen, Pain Points, die ihr dann in euren Bedürfnisfeldern in der Produktentwicklung mit berücksichtigt?
Also Pain Points sind manchmal auch ganz praktischer Natur, dass man zum Beispiel sieht, dass die Gebäudedienstleister unsere Lösungen, Produkte irgendwo aufbewahren müssen. Und man stellt fest, dass diese Räume in der Regel immer kleiner werden. Das heißt, dadurch entsteht auch eine Anforderung, dass man ohne an Produktivität zu verlieren vielleicht trotzdem ein kompakteres Produkt auf den Markt bringt. Also es sind tatsächlich sehr oft ganz pragmatische Lösungen. Oder wir stellen natürlich fest, dass das Thema Sprache in der Gebäudedienstleistung eine Rolle spielt. Das heißt, es gibt hier sehr viele Arbeitnehmer mit Migrationshintergrund. Da müssen wir darauf Antworten finden mit einer intuitiven Bedienung beispielsweise. Und das sind ja wirklich die Painpoints, die wir feststellen. Und da muss man auch unterscheiden, es ist nicht immer das, was der Kunde uns sagt, sondern auch das, was wir beobachten.
Jetzt sind wir ja zueinander gekommen, weil wir über die Deutsche Telekom auf das Projekt Kira gestoßen sind. Das ist also ein autonomer Steuersaugroboter, wie ich erfahren habe. Dazu gibt es auch, wie ich finde, witzige und nette Videos, die wir auch nochmal verlinken werden. Jetzt habe ich gelernt, ein Problem in der Gebäudereinigung ist, dass man kaum noch Personal findet, morgens um 2 Uhr eine große Lagerhalle zu reinigen am Wochenende. Ist das letztendlich auch ein Stück weit so die Geburtsstunde der Automatisierung in der Reinigungsbranche? Oder was war für euch der Impuls, wirklich zu sagen, Attacke, da gehen wir jetzt mit einer Produktentwicklung rein?
Also es war ja tatsächlich dieser berühmte Mix aus dem Thema Market Pull, also Fachkräftemangel, führt dazu, dass eben unsere Kunden das stärker nachgefragt haben. Das ist sicherlich das eine Feld. Das andere ist aber auch, dass wir festgestellt haben, dass natürlich für dieses Produkt wichtige Komponenten, Sensorik, aber auch Computer, günstiger werden und damit auch, ich sag mal, ein Preispunkt erreicht werden kann, der es unseren Kunden ermöglicht, da einen positiven Business Case darzustellen. Und ich glaube, die zwei Faktoren sind in den letzten 3 bis 5 Jahren, glaube ich, zusammengekommen und haben dann auch zu einer Veränderung geführt, dass auch jetzt auf Kundenseite deutlich mehr Offenheit und auch deutlich mehr Wunsch nach automatisierten Lösungen besteht.
Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst an diese, nennen wir es mal, Entwicklungsphase, die Idee war dann wirklich von Anfang an ein autonomer Reinigungsroboter und was hat man in dieser Discover-Definitionsphase gelernt? Was würdest du so an Learning generell dann mit rausnehmen?
Ein super Beispiel aus diesem Bereich der Kira-Roboter bei uns ist tatsächlich, dass wir heute die Produkte noch so verkaufen, dass der Anwender quasi einmal manuell die Reinigungsroute abfährt und dann eben speichert und hinterher der Roboter eben die Route autonom fährt. Und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wie man es von den Haushaltsrobotern kennt, dass der Roboter von Anfang an eine automatische Routenplanung macht. Und das war unser Ansatz, weil wir darauf gegangen sind, maximale Autonomie zu erreichen, aber haben dann relativ schnell in den Interviews und auch in den Feldtests gemerkt, dass die Akzeptanz bei den Kunden höher ist, wenn wir den bisherigen Prozess beibehalten. Das heißt, der Supervisor hat der Reinigungskraft gesagt, Mensch, fahr doch mit der Maschine genauso, wie du es gestern gemacht hast. Und am Ende wird dann eben beim zweiten, dritten Mal diese Fahrt autonom erledigen. Das hat zu höherer Akzeptanz geführt. Das heißt, wir haben dann eher, ich sag mal, unseren Anspruch etwas reduziert, um mehr Kundenakzeptanz zu erreichen.
Jetzt hast du ja gerade schon kurz angeschnitten, da hat sich was getan in den Kosten der Technologie. Was sind denn jetzt für eure smarten Product die Technologien, die euch nach vorne bringen, wo ihr sagt, das braucht man, das ist notwendig, damit so ein Konzept auch wirklich funktioniert?
Also ich würde sagen, bei den autonomen Produkten ist es eindeutig der ganze Bereich der Sensorik. Wenn wir die Kira-Produkte nehmen, dann sind wir auch in dem Bereich, wo wir uns an Safety-Normen halten müssen. Und das bedarf natürlich so ein Konzept, das die Sensorik und auch dann die ganze Navigation auch das widerspiegelt. Und da gab es tatsächlich eine Änderung der Preispunkte nach unten bei diesen Sensoren, die für uns relevant sind, sind vor allem LiDAR-Sensoren, die wir dort nutzen. Wenn man jetzt generell die vernetzten Produkte bei uns im Portfolio annimmt, dann ist sicherlich auch so Themen wie Bluetooth, Wi-Fi-Cloud-Module, aber auch schlichtweg das Thema Datenmenge. Wenn wir dann Daten in die Cloud übertragen, was kostet uns das? Inwiefern können wir das an Kunden weitergeben oder auch nicht? Das sind so die zwei Felder, die ich nennen möchte.
Dann lass uns mal einen Schritt weitergehen, gedanklich. Irgendwann kommt man natürlich zu diesem Punkt, wo man sagt, Product Market Fit, ja oder nein. Also ich habe ein neues Produkt. Braucht es der Markt? Ist der Markt auch bereit, dafür zu zahlen? Was sind da in diesem Schritt die größten Herausforderungen? Vielleicht kannst du das ja mal am Beispiel, konkreten Beispiel erläutern.
Also bei unseren autonomen Maschinen im gewerblichen Bereich, die unter der Rubrik Kira, ist es eindeutig schon so, dass der Kaufpreis des Produkts an sich natürlich ein höherer ist als für ein vergleichbares manuelles Gerät. Und demgegenüber steht aber eben eine bessere Total Cost of Ownership Rechnung. Und ich glaube, mit dem muss man eben auf Kunden zugehen und auch das entsprechend erklären. Und das ist schon was es im Vertrieb nicht einfach macht. Wir sprechen grundsätzlich über erklärungsbedürftige Produkte, wir sprechen immer über Investitionsgüter und jetzt kommt eben da nochmal eine Komponente on top, dass halt eben der Kaufpreis, wenn man ihn so schlichtweg sieht und nicht irgendwie über Leasing oder Rental geht, natürlich nochmal höher ist, obwohl die Maschine vielleicht jetzt nicht mehr Volumen hat oder keine bessere Arbeitsbreite. Und das rechnet sich dann eben über die Einsparung der Arbeitszeitkosten, über, wie wir sagen, Total Cost of Cleaning, die wir dann berechnen. Und diese Argumentation, die muss man natürlich sehr stark und auch stichfest führen können.
Das heißt, eine Herausforderung, wenn man vielleicht nachher nochmal Gelegenheit drüber zu sprechen, ist die Transformation auch des Vertriebs, wie man auch so ein smartes Produkt dann an den Mann beziehungsweise an die Frau bringt. Gut, habe ich das verstanden. Jetzt haben wir jetzt in den letzten Jahren ja durchaus neue Entscheidungsparameter mit in der Definition von Produkten. Eins ist sicherlich die Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, auch bei der Entwicklung eines neuen smarten Produktes. Wie macht ihr das? Was sind für euch die Parameter, die entscheidend sind? Und was habt ihr in der Zwischenzeit in diesem Themenfeld gelernt?
Als grundsätzlich ist das Thema Nachhaltigkeit für uns schon immer Bestandteil gewesen. Wir versuchen ja immer, die Reinigungseffizienz für unsere Kunden zu erhöhen. Und da ist das Thema, ich sag mal, wie viel Ressourcen, mit wie viel Energie ich beispielsweise reinige, mit wie viel Wasser schon immer verankert gewesen. Und da setzen wir weiterhin auch an. Die letzten Jahre hat sicherlich dazu geführt, dass auf Kundenseite da auch mehr Fokus ist, gerade von den weltweit agierenden Kunden. Und entsprechend haben wir das auch stärker betont jetzt in der Produktentwicklung. Ja, wir haben vor kurzem beispielsweise eine Düse für unsere Hochdruckreiniger auf den Markt gebracht, die quasi eine 50% höhere Effizienz hat. Das heißt, ich kann quasi in der halben Zeit die gleiche Fläche reinigen und verwende noch 50% weniger Wasser und Strom dabei.
Interessantes Ergebnis auf einer unserer Studien, die wir im letzten Jahr zum Thema Trend Transformation rausgegeben haben, dass das Erste, was man erreicht, wenn man nachhaltiger wirtschaftet, dass man die Effizienz steigert. Ich glaube, das ist vielleicht auch in Zeiten von, sag mal, Fragezeichen an der Notwendigkeit von Nachhaltigkeitsstrategien eine wichtige Aussage, dass man Effizienzen hebt, weil ihr arbeitet ja für Businesskunden unter anderem auch. Also nicht nur, wenn ich in den Baumarkt gehe und mir da einen tollen Kärcher hole. In Frankreich im Übrigen heißen die auch nur Kärcher. Also ihr habt sozusagen eine ganze Produktgattung mit eurem Namen besetzt. Das ist ja schon ein starkes Zeichen. Wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel bleiben von dem Kira, irgendwann stellt man natürlich fest, das funktioniert und wir verdienen richtig Geld damit. Wie skaliert ihr denn dann das Business? Was kommt denn dann? Was sind die wichtigen Maßnahmen in der Skalierung von so einem erfolgreichen Produkt?
Also ich glaube, die wichtigste Maßnahme, die wir haben, ist eben, dass man sich auch bewusst sein muss, dass man auch an manchen Stellen Partner braucht, so ein starkes Ökosystem, sagen wir, um dann wirklich skalieren zu können. Also hier ist die Partnerschaft mit der Telekom zu nennen, die uns unterstützt haben, wenn es um das Thema SIM-Karte, Robustheit der SIM-Karte geht, dass wir auch weltweit wirklich dann Daten eben erheben können, in die Cloud bringen können. Das ist natürlich entscheidend bei dem Produkt. Wir sind aber auch natürlich arbeiten mit Amazon AWS zusammen in der Cloud. Auch was das Cloud Computing angeht, braucht es dort gewisse Stärken und eine Professionalität. Und das ist sicherlich erfolgsentscheidend gewesen bei uns auch. Und wie wir es gerade schon angesprochen haben, ist das Thema Transformation im Vertrieb. Wir sind ja auch kommend, ich würde sagen, schon noch aus dem klassischen Maschinenbau. Und da haben wir natürlich intensiv Schulungen gegeben. Bis heute bieten wir Trainings an, um eben autonome Produkte, vernetzte Produkte auch im Vertrieb stärker zu verankern.
Wenn ich das richtig verstehe, werden die aber immer noch verkauft oder geleased, diese Produkte. Sozusagen die As-a-Service-Geschäftsmodelle sind dann eher euren Kunden vorbehalten. Wenn ich jetzt zum Beispiel, würde ich mal vermuten, so ein Unternehmen wie Dußmann, also Gebäudemanagement-Betreiber, dass der dann eure Roboter einsetzt und die dann vielleicht auch in neuen Geschäftsmodellen zum Einsatz bringt. Ist das Teil eurer Überlegung?
Also was wir heute machen bei der Produktgattung ist tatsächlich, dass wir die Produkte mit einem verbindlichen Servicevertrag bei uns anbieten, weil wir der Meinung sind, dass wir damit auch nochmal einen Mehrwert schaffen können für unsere Kunden, weil da inklusive sind dann quasi, ist die volle Transparenz des Reinigungsprozesses, Reinigungsberichte an unsere Kunden etc. Und das hat sich dort in dem Bereich der autonomen Geräte wirklich sehr gut etabliert. Was jetzt passiert auf der Gebäudedienstleisterseite, wie Kunden wie Dußmann, ist natürlich nochmal ein Schritt weiter, weil die gegebenenfalls Systeme, Produkte haben von unterschiedlichen Anbietern. Und dann ihrerseits natürlich wiederum versuchen, nicht von jedem ein System, eine Operating-Plattform zu bekommen, sondern vielleicht eine ganzheitliche. Ja, und das ist jetzt, glaube ich, an dem Schritt sind wir gerade. Und unsere Strategie ist tatsächlich, dass wir dort sehr offen sind, wollen immer ein offenes System anbieten, dass wir uns da einbringen können. Jetzt, glaube ich, geht es diesen Schritt eben noch in unserer Branche zu tun.
Perspektivisch gibt natürlich Unternehmen, ich kenne das aus dem Bereich der Agrarmaschinen, Wenn du zum Beispiel jetzt nach Amerika gehst, das sind ja wirklich fast, also große industrielle Komplexe, wo dann nicht nur die Caterpillar und die andere großen Hersteller vertreten sind, sondern ja, verschiedene Maschinenparks. Und dann wird es auf der Software-Ebene letztendlich auch durch eine Software-Plattform integriert. Ist das eine Perspektive für Kärcher, sagen, wir müssen eigentlich den nächsten Schritt machen, wir müssen Plattform werden?
Wir sind an dem Thema dran. Die Frage, die wir tatsächlich noch final beantworten müssen, ist es wichtig, dass wir diese Plattform anbieten oder ist es wichtiger, hier zu kooperieren, gemeinsam mit anderen Herstellern und dann eben diese Offenheit, über die Offenheit gemeinsamen Kunden so eine Plattform zu ermöglichen. Also beispielsweise in dem Bereich Logistik, Transport gibt es diesen VDA 5050 Standard. Den haben wir jetzt bei unseren autonomen gewerblichen Geräten auch angeboten. Das heißt, unsere Produkte können dort integriert werden. Das ist uns einfach wichtig, dass da keine zusätzliche Hürde beim Kunde entsteht. Ob wir das sein müssen am Schluss, das gilt tatsächlich zu bewerten. Ja? Also das haben wir noch nicht abschließend für uns beantwortet.
Lass uns, bevor wir diesen Punkt verlassen, noch ein Schlaglicht auf das Thema Kooperation und Partner und vielleicht auch das Thema skalierbare Infrastruktur richten. Ich vermute jetzt mal, ihr habt schon ein paar tausend dieser Robots im Feld und das wächst. Wie schafft man es dann, eine skalierbare Infrastruktur für aufzubauen? Und welche Herausforderungen hat man, gerade wenn man das auch international und weltweit tut? Und wie helfen euch die Partner dabei? Also ich habe drei Fragen in einer verpackt.
Ich habe es gemerkt. Also ich glaube, eine Challenge ist sicherlich, wo wir den richtigen Partner, in dem Fall was die Telekom ausgesucht haben, ist sicherlich das Thema, sobald man global verkauft, ändern sich eben die Themen. Da gibt es dann Anbieter, die nicht alles weltweit abdecken können. Und wir als globales Unternehmen war klar, wir brauchen auch globale Partner. Und so war das einfache Beispiel der Telekom mit den SIM-Karten, dass wir einfach in den für uns wichtigsten Absatzländern überall funktionierende Modelle haben müssen. Ja, und da geht es nicht nur um die einfache SIM-Karte, sondern da sind auch so Themen drin, dass wenn zum Beispiel die Karte ausgebaut wird, sperrt sie sich automatisch. Also auch Sicherheitsfeatures, die uns wichtig waren. Oder wenn festgestellt wird, dass eine unserer Geräte in einem Land auf einmal betrieben wird, das wo wir gar nicht hinverkauft haben, dann kriegen wir eine Meldung. Und solche Themen waren uns in der Partnerschaft da in dem Fall auch wichtig und sind auch wichtig, um skalieren zu können. Und so haben wir das eben auf allen Ebenen gemacht, also sowohl bei dem Thema Vernetzung der Geräte, als auch was das Cloud-basierte Lösungen angeht mit AWS, war uns dieser Aspekt immer sehr wichtig. Das heißt, robuste Infrastruktur und diese auch weltweit. Und dann auch die Professionalität, die wir auch brauchen, die wir auch unseren Kunden anbieten. Das sind so für uns immer die Auswahlkriterien gewesen, wenn es um die Partner geht.
Jetzt kein Podcast ohne KI. Du hast ja erwähnt, ihr Servicevertrag, den ihr anbietet. Jetzt vermute ich mal, die Maschinen, die haben entsprechend Sinn, auch ihre Daten zur Nutzung. Wie profitiert ihr? Ist das reines Condition Monitoring oder geht ihr da schon einen Schritt weiter? Und was ist für euch die Perspektive für den KI-Einsatz?
Also der KI-Einsatz dort ist tatsächlich in beide Richtungen. Das heißt, einmal versuchen wir natürlich unseren Kunden maximale Transparenz zu geben und auch Empfehlungen zu geben, die Reinigungseffizienz weiter zu erhöhen. Das ist Teil auch unseres Leistungsangebots. Und da sind wir, glaube ich, schon sehr weit. Das ist auch, was uns dort stark macht aktuell. Der zweite Ansatz ist eben aus diesen Daten Ableitungen zu treffen für zukünftige Produktentwicklungen. Und da sind wir dran. Da ist sicherlich ein Thema noch, dass wir da Rohdaten haben, die immer wieder anders aufbereitet werden müssen. Wir müssen die dem Kunde natürlich in den Reinigungsberichten anders aufbereiten, vielleicht als dass wir die intern für unsere Produktentwicklung nutzen können. Und da arbeiten wir gerade dran, dass wir die sehr strukturiert aufarbeiten können, um eben so ja, gewisse Muster zu erkennen, um dann die nächste Produktentwicklung noch besser zu machen. Und ich glaube, wo wir da noch ein Bottleneck haben, ist sicherlich bei den Menschen. Ja, wir brauchen diese Menschen, die in der Lage sind, genau das zu tun. Also wir haben Data Analysts jetzt in der Produktentwicklung, aber ich glaube, wir könnten da noch mehr davon gebrauchen, um genau dort noch mehr Nutzen draus zu schlagen.
Ich komme eigentlich genau zu dem Punkt, wo ich hin wollte, nämlich Stichwort Kompetenzen und Skill. Die Digitalisierung, die uns wirklich jetzt seit über 20 Jahren begleitet, hat ja dazu geführt, dass die Menschen, die ja an Bord sind und die zukünftig dazukommen, ja andere Kompetenzen und Fähigkeiten benötigen. Wie schafft ihr es als Organisation, einerseits ja die Leute neues Know-how mit an Bord zu holen, und wie kriegt ihr das in die Fläche, also in die Breite der Organisation transportiert?
Also ich glaube, bei dem Thema Talente und vielleicht erstmal das Thema Talente gewinnen am Markt, was uns dort immer hilft, das haben wir in der Robotik gemerkt, aber auch bei anderen KI-Themen, die wir betreiben, ist, dass man bei uns in der Entwicklung und generell immer an einem Endprodukt arbeitet. Das spricht sehr viele junge Absolventen an, dass man eben die Chance hat, wirklich an einem Produkt mitzugestalten, von Anfang bis Ende. Ein Produkt, das in der Regel auch relativ zeitnah in den Markt kommt. Das ist eben attraktiv für die Talente. Das Zweite ist sicherlich, wenn wir intern schauen, ist, dass wir über unsere Strategien, Visionen auch sehr viel für Transparenz intern sorgen, dass das der Weg ist, den wir gehen müssen, dass eben die Komponente KI oder Digitales oder auch bedarfsgerechte Reinigung über KI eben die Zukunft ist für uns. Und dass wir uns der stellen müssen und dass wir uns dort auch reinentwickeln müssen. Es reicht eben nicht mehr aus, nur vom Maschinenbau ein gutes Reinigungsgerät auf den Markt zu bringen. Das ist immer noch ein Muss, aber es ist jetzt, wird jetzt eben ergänzt um andere Komponenten, und die anderen Komponenten sind jetzt nicht nice to haves, sondern sie sind mittlerweile vor allem im B2B-Bereich Must-Haves geworden. Und das versuchen wir zu vermitteln und dann eben unsere Kolleginnen und Kollegen auch entsprechend drauf zu trainieren. Das heißt, wir haben die Trainings angeboten, wir haben den Nutzen, den Sinn dahinter vermittelt. Und wir versuchen auch über so eine Art Job-Rotation immer wieder Leute in diese Bereiche reinzubringen.
Jetzt stellt man ja fest, die Unternehmen werden dann vom Produzenten immer mehr auch zum Softwareunternehmen. Wo siehst du euch in dieser Reise auf dem Weg zu datengetriebenen Services?
Also es gibt ja diese verschiedenen Stufenmodelle, wie es beim autonomen Fahren, diese Levels 1 bis 5 gibt. Also ich würde sagen, wir sind heute noch kein komplett datengetriebenes Unternehmen. Das wäre auch, glaube ich, noch gar nicht so angebracht, weil die Branche, unsere Kunden noch gar nicht so weit sind vielleicht. Aber wir sind auf dem Weg dahin, die Daten immer besser zu nutzen. Wie ich gesagt habe, auf beiden Seiten, zum Kunden hin, aber auch intern in der Produktentwicklung oder in all unseren Geschäftsprozessen. Ich glaube, Kersel wird am Ende nicht von einem reinen herstellenden Unternehmen zu einem Softwareunternehmen sein, sondern unser Ziel ist tatsächlich, das zu ergänzen und am Schluss, wie man heute so schön sagt, diese End-to-End-Lösung am besten anzubieten. Und da ist uns auch bewusst, dass vielleicht wir nicht alles selbst tun müssen. Deshalb arbeiten wir mit Partnern zusammen. Aber wenn man so einen Roboter nimmt, dann gibt es eben weiterhin Maschinenbaukomponenten. Es gibt Elektronik, es gibt Software, es gibt dann die IoT-Lösungen. Und unser Ziel ist, die gesamte Kette am besten zum Kunde hinzumachen. Mhm. Und das bedingt, dass wir wahrscheinlich stärker in Richtung Digitalisierung gehen werden, aber ohne eben die anderen Themen zu vernachlässigen.
Das ist eine interessante Aussage. Dann gehen wir so in den Landeanflug. Ich habe natürlich noch ein, zwei Fragen, die es ein bisschen in Richtung Zukunft orientiert sind. Wir sind gestartet mit dem autonomen Reinigungsroboter. Du hast mir auch erzählt, ihr habt 12 Bedürfnisfelder, wo ihr ein Stück weit ja auch Zukunftsforschung macht. Wie sieht ihr die Zukunft dieser Reinigungsbranche? Du kannst aber auch gerne zum anderen Bedürfnisfeld zum Abschluss antworten.
Also ich glaube, die Reinigungsbranche jetzt im gewerblichen Bereich, die sehen wir eindeutig in dem, was wir als Connected Cleaning beschreiben. Das heißt, es geht von einer statischen Reinigung, wie man es heute vielleicht macht, jeden Tag von 5 bis 6 Uhr wird gereinigt. Man kennt es von den Flughafentoiletten, jede Stunde wird gereinigt, hin zu wirklich einer bedarfsgerechten Reinigung. Das heißt, man reinigt dann, wenn wirklich Schmutz angefallen ist. So ist man auch gleichzeitig nachhaltig und natürlich auch schont Kosten. Und das ist das Ziel. Und was man dafür braucht, ist eben genau dieses Zusammenspiel. Man braucht vermutlich über Sensorik eben Hinweise, wie viele Personen beispielsweise in einem Raum waren, wie viele Personen den Raum wieder verlassen haben, etc. Bis hin dann auch zur Automatisierung, dass wenn solche Sensorik einen Reinigungsbefehl triggert, der Roboter eben autonom dann auch agiert und die Reinigung ausführt. Und das Ganze wird dann in einem Dashboard, in einem System beim Kunde visualisiert. Man bekommt Berichte, nicht nur, dass eine Maschine gefahren ist, sondern auch, dass sie gereinigt hat. Man kriegt vielleicht vorher, nachher Bilder, wie es da aussieht und was entfernt wurde. Und das ist so unsere Vision. Und wir glauben auch, dass sich dort die Reinigungsbranche hinentwickeln wird.
Ja, dann habe ich abschließend nur noch eine Frage. Du weißt, mit Smarter Service haben wir eine Mission. Wir wollen Mut vermitteln und vor allen Dingen auch die Geschäftschancen für Smart Connected Products vermitteln. Was sind so deine Tipps für Unternehmen, die überlegen, ob sie quasi ihr Produkt vernetzen und einsteigen in diese Reise, Entdeckungsreise?
Also ich glaube, Tipps, was wir geben können, ist sicherlich, dass es auch in der Unternehmensführung anfängt, dass man eben dort offen ist, in diese Richtung zu arbeiten, dass man das eben nicht als notwendiges Übel sieht, sondern wirklich die Chancen darin auch kommuniziert und dass man sehr mutig dann auch erste Schritte geht. Also wir sind am Ende jetzt mittlerweile der einzige Reinigungsgerätehersteller im gewerblichen Bereich, der eben die Navigationssoftware bei unseren Robotern selbst entwickelt hat. Alle anderen sind mit Softwareunternehmen zusammen und wir haben das bis heute nicht bereut, weil eben in der Kombination, das ist auch der Tipp, in der Kombination des Know-hows, das viele Unternehmen heute schon haben, in Kombination eben mit einem neuen Know-how, sei es die Robotik, sei es KI, entstehen wieder neue gute Lösungen. Und ich glaube, das ist was, was ich allen mitgeben kann, dass man da mutig sein muss, diesen Weg zu gehen das Know-how, das man hat, dort voll einbringen kann.
Ja, das ist doch ein schöner Ausblick, also auf die eigenen Kompetenzen setzen, selber klar machen, wofür man steht und dann den Weg gehen.
Absolut.
Marco, herzlichen Dank für deine Zeit, für das Gespräch und ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag.
Vielen Dank, Bernhard. Hat mir Spaß gemacht. Danke.